Herzlich willkommen zur 59. Episode unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, mein Name ist Wolfgang König und wie immer mit dabei mein Partner in Crime, würde ich sagen, mal Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo, hast du ja sehr nett gesagt, sehr schön. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Endlich Montag. Wir sprechen heute über eine Kurve. Eine Kurve, die gefühlt in fast jedem Unternehmen irgendwo an der Wand hängt. In jedem Workshop, in jedem Veränderung oder Transformationsprojekt. Und trotzdem hat kaum jemand hinterfragt, woher sie eigentlich kommt. Die berühmte Change Curve.
Ja, und eine Pointe vielleicht vorweg. Sie stammt aus einem Bereich, der mit Unternehmen eigentlich sehr wenig zu tun hat. Wir schauen uns heute an, wo das Modell herkommt, warum es so ungebrochen beliebt ist, ja, und warum viele Organisationen unbewusst ihre eigene Change-Kurve erst produzieren, bevor sie dann mühsam anfangen zu managen. Also, ja, Marc, woher kommt eigentlich die berühmte Change-Curve eigentlich?
Ja, das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Bevor wir nämlich über Unternehmen reden, müssen wir über etwas ganz anderes reden. Nämlich darüber, worüber Kübler-Ross eigentlich geschrieben hat. Das war nicht Change Management und nicht Organisationsentwicklung oder Transformation. Es ging um sterbende Menschen. Ja, um Menschen, die eine Diagnose bekommen haben, die ihr Leben abrupt, existenziell verändert.
Vielleicht bevor wir weitermachen, noch ein paar Worte zu Frau Kübler-Ross und ihrer Arbeit.
Ja klar. Klar. Also es lohnt sich wirklich, einen Blick auf die Frau, von der das Ganze ursprünglich stammt, zu werfen, Elisabeth Kübler-Ross. Sie war eine Psychiaterin, die in den 60er Jahren etwas getan hat, was damals fast revolutionär war. Sie hat mit sterbenden Menschen gesprochen und ihnen wirklich zugehört.
Und sie hat versucht, Worte zu finden für das, was in solchen Momenten passiert, ne? Also da ging es nicht um ein starres Modell, wie man es heute dann eben daraus gemacht hat, sondern als Hilfe, um menschliche Reaktionen besser zu verstehen, würde ich mal sagen. Und ihr ging es auch nie darum, eine Theorie für Unternehmen zu liefern oder so. Sie wollte schlicht ja Mitgefühl fördern. Ja, da ging es nicht um Managementlogik.
Ja, und dass ihre Beobachtungen später zur berühmten Change Curve in Unternehmen wurden, ist eigentlich eher, ja, wie soll man sagen, eine kreative Weiterinterpretation. Aber genau darüber wollen wir heute sprechen. Ja.
Genau. Also, was sie beschreibt, sind 5 Reaktionen, die auftreten können, muss man auch sagen, nicht müssen, auch nicht in dieser Reihe. Sie wollte nämlich damals jetzt nicht die Welt erklären, sondern den Angehörigen helfen, miteinander ins Gespräch zu kommen und so weiter. Und dafür hat sie Worte gefunden, die vielen Halt gegeben haben.
Ne? Ja, und die erste Reaktion ist dieses Leugnen. Nein, das kann jetzt nicht stimmen. Es ist kein Trotz, das ist eher so ein bisschen wie ein inneres Abfedern, eine Art psychologisches Luftkissen, das verhindert, dass man sofort sozusagen das volle Gewicht auf eine Realität wirft, die eigentlich erst einmal zu schwer zu greifen ist.
Immer zu bedenken noch, wir sind hier wirklich dabei, den Sterbeprozess zu begleiten, ne? Also dass man das sich nochmal jetzt kurz in Erinnerung ruft. Die zweite Reaktion ist Wut, die sie beschreibt. Und das ist damit auch erklärt oder von ihr auch erklärt worden, das ist eben kein, ich schimpfe jetzt mal ein bisschen so, ne, sondern tatsächlich existenzielle Empörung, würde ich sagen. Und man kennt das vielleicht oder kann sich das vorstellen, ne? Ein Gefühl von Ungerechtigkeit einfach. Und ja, der Mensch, der den Sterbenden begleitet und auch die Sterbenden selber haben plötzlich ja keine Kontrolle mehr. Und das äußert sich eben in so einer Energie und manchmal eben dann auch in einer Art von, ja, Aufbegehren vielleicht so, ne?
Ja, und nach der Wut gibt es das Verhandeln. Mhm. Ja, und das ist auch der Versuch, irgendwie wieder ein Stück Einfluss zurückzubekommen. Menschen denken dann, Mensch, wenn ich jetzt noch dies oder jenes tue, vielleicht dreht sich da noch etwas, ja? Das ist kein rationales Aushandeln, das ist mehr so ein innerer Versuch, einen Haltepunkt zu finden. Ne?
Und dann kommt irgendwann die Phase der Schwere, Rückzug sozusagen, eine Art Traurigkeit. Heute würden wir es wahrscheinlich nicht mehr Depression nennen, vielleicht wohl, aber der Begriff ist so schon ja irgendwie misshandelt, würde ich fast sagen. Eher ein tiefes Erkennen der Situation und das kann auch durchaus sehr ruhig sein, ne? Sehr leise.
Ja, und dann manchmal oder sogar eher meist kommt irgendwie eine Form von Akzeptanz. Das ist kein, ich freue mich darüber, sondern, tja, okay, ich sehe, was es ist. Und in diesem Moment und ab diesem Moment richten sich Menschen dann auch neu aus. Sehr behutsam, aber sehr, sehr realistisch. Ja?
Ja, und das waren im Prinzip diese fünf Phasen, wie eingangs schon gesagt, die nicht unbedingt in dieser Reihenfolge auch kommen müssen, wie sie gesagt hat. Ja, und das ist alles, ne? Also das ist das, was jetzt nicht wertend gemeint. Mehr hat Frau Kübler-Ross auch nie behauptet. Also anders gesagt, weil wir jetzt zu unserem Thema kommen, sie hat nie gesagt, Menschen durchlaufen unbedingt jetzt diese fünf Phasen, und sie hat auch nie gesagt, dass sie linear sind, und sie hat auch nie behauptet, sie seien universell, ne? Sondern auf diesen Prozess auch wirklich bezogen. Dieses Universelle, das kam erst später.
Ja, und da wird es dann natürlich auch interessant, denn irgendjemand hat jemand gesagt, ja hey, diese fünf Schritte, ja, die passen doch auch für Veränderungen in Unternehmen. Ja, und aus einer Beschreibung existenzieller menschlicher Krisen wurde plötzlich ein, ja man muss sagen, angebliches Standardmodell für jede Art von Veränderung am Arbeitsplatz.
Ja, und um den Übergang da mal deutlich zu machen, also die fünf Schritte wurden dann tatsächlich frei interpretiert.
Ja, das Leugnen wurde dann plötzlich zu, hey, das betrifft uns nicht, das geht bestimmt wieder vorbei. Die Wut hatte man als, warum schon wieder wir haben doch gerade erst oder so, ja. Und bei Verhandeln klang das dann eher so wie, können wir das nicht später starten oder kleiner oder erstmal testen vielleicht, ja. Und der Rückzug zeigte sich dann als diese stille Phase, in der die Leute nicht mehr sagen, was sie denken. Und man spürt aber, die fressen das in sich rein. Irgendwas arbeitet in ihnen, ja. Und letztendlich die Akzeptanz wurde dann eher zu einem pragmatischen, na gut, dann machen wir das jetzt eben, wenn es sein muss.
Ja, genau. Ja, aber, um das nochmal zu sagen, das ist wichtig, ne? All das sind Interpretationen ihrer Theorie damals, ihres Modells, und es ist eben nicht die ursprüngliche Bedeutung. Ne? Und deswegen wollen wir dieses Thema uns auch so intensiv nochmal vornehmen, denn aus diesen Interpretationen hat sich später ein Modell entwickelt, das in Unternehmen, ja, man muss ja fast sagen, behandelt wird wie ein Naturgesetz. Ne?
Oh ja, da erinnere ich mich wirklich an viele große Transformationsprojekte, auch in Konzernen, wo ich tätig war, und dann stand da jemand vorne und erklärte ganz genau, passt auf, das wird folgendermaßen ablaufen. Zuerst wird das passieren, dann wird das passieren, dann wird das passieren. Und alle anderen sagten, oh, der hat aber Ahnung, da weiß er beinahe richtig Bescheid, ja. Und dann jetzt kommen wir natürlich, lassen wir direkt in die Frage springen, warum dieses Modell so erfolgreich geworden ist, obwohl seine Grundlage in Bezug auf die Arbeitswelt eigentlich ziemlich dünn ist.
Ich glaube, sie ist vor allem deshalb so beliebt, weil sie eine unglaublich eingängige Geschichte auch erzählt. Ne? Also erst der Schock, dann, ich sag mal, die Ablehnung, dann dieses berühmte Tal der Tränen, ne? Und am Ende geht es wieder hoch und wir schaffen das schon dann auch. Ne? Und es fühlt sich irgendwie so ganz intuitiv an, auf den Kontext der Arbeit bezogen, auch ein bisschen wie so ein Drehbuch. Ne? Und wahrscheinlich ist das auch, was es ja beurteilt hat.
Die Menschen generell und insbesondere natürlich auch in Unternehmen mögen keine Unsicherheit. Das schwächt. Und deswegen ist diese Curve ja auch noch visuell überzeugend. Also du brauchst quasi nur diese eine Kurve auf dem Flipchart und wie ich eben auch erzählt, und dann nicken alle. Ja, sieht, weil es sehr vertraut aussieht, weil wir es mögen, wenn halt sehr komplexe Dinge in ein einfaches Bild passen.
Ja, aber das führt ja dann eben auch dazu, dass Organisationen anfangen, jede, ich sag mal, Reaktion in eine dieser Phasen einzuordnen, ne? So self-fulfilling prophecy, ne? Und plötzlich wirkt irgendwie jede Frage, ja, und auch jede Irritation vielleicht, oder jede Sorge, die dann kommt von Seiten der Belegschaft oder auch aus anderen Ecken, irgendwie, ja, ist ja normal, ne? Wie so ganz normaler Bestandteil dieser Kurve.
Ja, das ist genau der Punkt. Die Realität passt sich dann der Theorie an, sozusagen. Die Kurve fühlt sich logisch an, weil sie natürlich dramaturgisch funktioniert. Aber damit hat sie noch lange nicht erklärt, wie Menschen im Arbeitsalltag tatsächlich reagieren. Und da beginnt eigentlich die Diskrepanz.
Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kern, ne? Wenn man also diese Kurve unkritisch anwendet, dann entstehen ziemlich schnell blinde Flecken, weil man davon ausgeht, dass Menschen diesen Weg sowieso gehen. Und sobald man das glaubt, hört man irgendwann auch nicht mehr richtig zu.
Lass mich das mal konkret machen. Wenn jemand überrascht ist, heißt es sofort, das ist jetzt die Schockphase. Ja? Vielleicht ist derjenige aber überhaupt nicht schockiert, sondern einfach schlichtweg schlecht informiert worden.
Ja, oder wenn jemand widerspricht, ne, dann landet er sofort in der sogenannten Widerstandsphase, obwohl der Widerstand vielleicht komplett berechtigt ist, ne, weil er eine fachliche Lücke erkennt oder so, oder, ne, also die sonst niemand sieht.
Ja, und dann kommt das berühmte Tal der Tränen, was ja oft gar nicht durch Emotionen erzeugt wird, sondern schlichtweg durch schlechte Kommunikation, durch fehlende Einbindung oder Überforderung. Und dann sagt man, na, seht ihr, die Kurve stimmt. Nein, sie erfüllt sich selbst.
Ja, ja, und das ist im Prinzip der Moment, wo man merkt, dass diese Kurve den Blick vom Wesentlichen ablenkt. Ne? Also sie macht das, was Menschen äußern, zu einem emotionalen Thema. Also anstatt, wie du gerade schon gesagt hast, anstatt zu einer wichtigen Information, die vielleicht fehlt und deshalb eben die bestimmte Phasen auch dann eben nur
anleitet. Ja, das ist eine ganz, ganz starke Verzerrung. Und wie gesagt, wenn ich da zurückdenke an solche Art Projekte, wo es wirklich um reale Veränderungsprozesse geht und sich das anschaut, das sieht eigentlich ganz anders aus oder das sah ganz anders aus. Aber es sieht jetzt auch, ja, die Menschen reagieren nicht in Phasen. Die springen vor, zurück, seitwärts, sind mal überzeugt, mal irritiert. Und das kann sogar manchmal innerhalb eines Tages passieren. Ja? Das ist also viel eher ein Hin und Her, ein Ausprobieren, ein Neujustieren, als der Umgang mit Unsicherheit. Ja? Und das ist, weil ich ja per se nichts Negatives. Das ist etwas sehr Gesundes. Ja? Das zeigt auch, dass die Menschen denken, dass sie reagieren, dass sie involviert sind.
Ja, und hier hilft ja dann auch keine Kurve. Ne? Es hilft, wenn man mit Menschen spricht, bevor man sie auch interpretiert, also wenn man versteht, was für sie unklar ist und oder was sie brauchen, um weiterzugehen. Und das so muss ja eigentlich der Fokus sein. Ne? Und irgendwie in all den Veränderungen, die wir ja auch begleiten, da sehen wir ja immer ein Muster. Menschen wollen verstehen, warum etwas passiert. Ne? Nicht oberflächlich, sondern wirklich verstehen. Und wenn sie das nicht können, dann entsteht eben Unsicherheit.
Ja, Klarheit ist da das oberste Erfolgsgeheimnis. Ja. Und der zweite Punkt ist natürlich, es braucht auch wirklich echte Gespräche. Ja. So sozusagen, ja, wir hören euch zu, we hear you, ja, auf der Folie. Mhm. Das zählt auch nicht und wird auch so wahrgenommen. Ja. Also gemeint ist das Gespräch, bei dem wirklich jemand sagen darf, also ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Mhm. Und der andere sagt nicht, ha, sind wir gerade in Phase 3, sondern fragt, ja, wieso glaubst du das? Wieso meinst du, dass das nicht funktionieren wird?
Ja, genau, richtig. Und dann hilft es einfach, ne? Ja, ungemein, wenn man sich nicht auf Vermutungen verlässt, sondern auf Daten. Und im Prinzip wollen das doch eigentlich auch alle, oder? Will man sich da irgendwie einem Modell hingeben und dann wird das schon so werden? Man muss ja darauf achten, will das doch auch, was die Stimmung im Team macht, ne? Wo welche Belastung gibt es wirklich? Und da verlässt man sich doch auch auf Daten dann viel eher. Wo liegen denn die blinden Flecken? Wo gibt es Hotspots? Und dann auch regelmäßig hineinzuhören. Und ja, dann am Ende ist es doch das, was wir auch schon das ein oder andere Mal gesagt haben, dass man dann aus dem Raten auch herauskommt, ne, sondern auch Fakten dann eben hat, an denen man arbeitet.
Genau. Und es ist dieser gesunde Mix. Ja? Wenn so diese drei Dinge zusammenkommen, Sinn, Dialog und klare, konkrete Daten, dann wird auch Veränderung leichter. Sie wird nicht einfach. Also Veränderung ist einfach niemals einfach, weil Menschen generell mögen nicht Veränderung. So. Ja. Aber sie wird leichter und auch etwas weniger dramatisch vielleicht.
Ja? Und dann stellt sich ja jetzt die Frage, was das fürs Management bedeutet, für Entscheider, aber auch für Führung allgemein. Was das bedeutet. Führung bedeutet heute ja nicht, ich leite dich durch 5 Phasen oder so, ne? Sondern es bedeutet, ich begleite dich durch diesen Prozess, da sind Unklarheiten, da wird Unsicherheit aufkommen. Und dann auch nicht zu behaupten, ja, ich weiß genau, wie du dich dann fühlen wirst und dann kommt dies und jenes. Das ist ja etwas völlig anderes, ne?
Er hat ein bisschen was Paternalistisches, ja. Nein, das bedeutet auch, dass man nicht sofort nervös wird, wenn Menschen ambivalent reagieren. Ambivalenz ist keine Störung. Im Gegenteil, Ambivalenz ist ein Zeichen, dass Menschen nachdenken auch und auch kritisch nachdenken und vor allem auch, dass sie sich ernsthaft mit der Veränderung auseinandersetzen Und das ist ja das halt Wichtigste. Dann hat man sie ja bei sich. Dann sind sie ja dabei. Ja. Mhm. Also Kritik ist besser als Indifferenz. Und wenn ich dann als Führungskraft eben diesen Widerstand nicht als eine nervige Hürde nehme, sondern als Signal verstehe, als etwas, das mich natürlich auf etwas aufmerksam macht oder aufmerksam machen soll, dann verändert sich die ganze Dynamik und dann entsteht auch schrittweise Vertrauen.
Ja, ja. Ja, und vielleicht ist der springende Punkt tatsächlich der, dass viele Change-Kurven nicht entstehen, weil Menschen so reagieren müssen, sondern weil Organisationen sie unbewusst selbst erzeugen, ne? Und zwar durch ihre Art, Veränderungen auch einzuführen. Mhm. Also ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie monatelang an etwas arbeitest, ohne darüber zu sprechen, dann erzeugst du automatisch Verunsicherung, also Überraschung, gelinde gesagt. Und wenn du komplexe Themen unklar kommunizierst, erzeugst du Verwirrung. Oder wenn du die Menschen nicht einbindest, dann erzeugst du Widerstand. Ne? Also es sind ja eigentlich ganz klar logische Folgen, die über die Kurve auch abgebildet werden. Aber der entscheidende Punkt, finde ich, ist, wenn du diese kritischen Fragen, die dann da aufkommen, wie du es auch sagst, wenn du die nicht ernst nimmst, dann kommt vor allen Dingen Misstrauen und dann wirst du den Prozess auch nicht erfolgreich am Ende durchführen.
Ja, genau, wenn das alles so zusammenkommt, ja, natürlich entsteht dann zwangsläufig ein Tal oder ein Tal der Tränen oder so. Das ist jetzt aber nicht unbedingt emotional tief, sondern schlichtweg ein logisches Ergebnis schlechter Prozessgestaltung. Also da könnte man sagen, da hält sozusagen die Change Curve und Kubler-Ress muss herhalten für, ich will mal nicht sagen Fehlmanagement, aber doch für mangelnde Qualität in der Führung. Und da lohnt sich da natürlich eine ganz ehrliche Reflexion. Welche Teile unserer letzten Veränderung waren eigentlich nicht schwierig, weil die Menschen schwierig waren, sondern möglicherweise, weil wir es als Organisation schwierig gemacht haben. Ja? Mhm. Und da liegt vielleicht ja auch der Unterschied. Diese emotionale Kurve ist eher ein Mythos. Mhm. Während die Kommunikationskurve, das ist gelebte Realität im Unternehmen. Und Kommunikation kann man ja auch viel mehr gestalten letzten Endes. Mhm. Ja? Mhm.
Ja, ich finde ja schon, dass die Change Curve irgendwie auch ein schönes Bild ist. Ich sag mal, diese Halbmond, ne? Aber also weil sie so intuitiv auch ist, ne? So eingängig, da kann man sich ganz einfach dran orientieren. Das ist ein Bild, das hat man im Kopf und man weiß auch, ja, es wird auch schwierig, ne? Alles super logisch und deswegen hat das auch wahrscheinlich immer so funktioniert und tut es auch heute noch. Aber sie erklärt ja nicht, wie die Menschen wirklich ticken und vor allen Dingen auch nicht nur emotional, sondern die Dinge, die da wirklich verändert werden müssen. Das ist ja, sie macht schlicht irgendwie komplexe Prozesse, also auch viel zu linear, finde ich. Und ja, dass sie dann eben Phasen festlegt, die so schlicht nicht existieren, beziehungsweise auch nicht in der Reihenfolge so erscheinen müssen oder durchgeführt werden müssen. Und deswegen ist das gefährlich, meiner Ansicht nach, weil es dazu führt, dass man sich dem so hingibt und auch gar nicht mehr richtig zuhört und gar nicht mehr richtig die an den richtigen Stellen arbeitet.
Ja gut, richtig. Und setzen wir dem mal gegenüber, nennen wir es mal die Anti-Change-Curve. Ja, Anti-Change-Curve. Die sagt jetzt dagegen, hey, Veränderung ist ein sozialer Prozess. Menschen reagieren unterschiedlich. Und das ist keine Schwäche, das ist die Realität. Und damit kann man dann auch arbeiten, wenn man entsprechend zuhört. Ja?
Mhm. Ja, und wenn Organisationen beginnen, sich dann für die echten Fragen zu interessieren, ne? Also was braucht ihr? Ne? Wo ist etwas unklar? Was fällt euch vielleicht schwerer? Ja, dann wird Veränderung machbar. Ne?
Mhm. Und am Ende geht es darum, ja? Nicht die Kurve managen, sondern die Menschen verstehen, und natürlich Orientierung geben. Und wahrscheinlich fällt das viel doch schwerer, als man denkt. Und dann greift man eben zu einem solchen gelernten Instrument wie der Change Curve, aber sagt, komm, damit gebe ich Orientierung. Ja. Mhm. Es macht es einfacher. Ja, man könnte sagen, es ist besser als gar nichts, aber das ist es eigentlich nicht, weil genau wie du vorher gesagt hast, ja, es verblendet einen ein Stück weit vor der Realität.
Ja, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt zum Abschluss, das nochmal so deutlich zu sagen, denn man gibt sich da ein Modell hin, man vertraut vielleicht Vermutungen viel mehr oder sagt, naja, das ist schon so, dann sind die Menschen unzufrieden, beziehungsweise emotional, weil es auch schwierig ist und so weiter, aber ein ganz entscheidender Punkt ist dabei doch, dass man auch ein objektives Bild auch haben muss. Ne? Wenn man die Menschen verstehen will, wie sie auch in einer Phase, so über mehrere Monate, vielleicht Jahre, in einem Change-Prozess ja mit umzugehen lernen müssen auch, dass man dann auch Daten hat, dass man objektive Informationen hat und immer wieder auch frische Informationen sammelt. Und klar, Kommunikation ist das wichtigste Thema, Dialog, aber eben auch tatsächlich Fakten sammeln, Daten sammeln, Mitarbeitende einbeziehen, eigentlich ständig, ne, muss man ja sagen. Und ich finde, das zeigt eigentlich, dass so ein starres Modell vielleicht zu sehr vereinfacht dann auch diesen komplexen Prozess dann versucht so darzustellen und man sich eben dann diesen nur Emotionen dann hingibt, vielleicht auch nicht die richtige Variante ist. Ja, wenn ihr vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Beispiele habt auch aus euren Unternehmen, ich sag mal Situationen, in denen ihr, ich sag mal, so eine Kurve gesehen habt auf dem Flipchart oder mitten in einem solchen Prozess seid oder vielleicht auch, so wie Marc es gerade gesagt hat, Antikurven auch erlebt habt, ne, wo wir es also so ein Change-Prozess auch wirklich bewusst anders angeht. Ja, dann schreibt uns gerne.
Ja, wir greifen das sehr gerne auf. Wir greifen das gerne auf. Ja, und bis dann wünschen wir euch eine Woche mit möglichst wenig selbstgemachten Tälern, ja. Und sagen wir euch, kommt bis zur nächsten Folge von Endlich Montag.
Ja, habt eine gute Woche, bleibt gesund. Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.